Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast zu unserem MLS-Podcast. Eine weitere Folge mit mir, Daniel und Anne.
Schönen guten Tag.
Ja, wir sind bei Folge 91 mittlerweile. Wir nähern uns den 100 oder der Dreistelligkeit. Aber erstmal natürlich reden wir hier ein bisschen über den Fußball in den Vereinigten Staaten. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal gerade mit dem Länderspiel an. Gegen die Schweiz. Anne, hast du das Spiel gesehen? Oder das Debakel, wie du es gerade genannt hast?
Nee, nicht das ganze Spiel. Ich konnte mir dann letztendlich nur ein paar Highlights ansehen. Aber, also, unnötig. Wahnsinnig unnötig. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Mannschaft nicht da ist, wo sie sein müsste. Und für den anstehenden Gold Cup, weiß ich nicht, könnte das vielleicht auch irgendwie nicht das beste Zeichen gewesen sein. Es hat erstmal stark angefangen. In der 5. Minute ging die USA schon in Führung. Nach einem Treffer von Sebastian Legette. Alles supi erstmal. Problem ist erstmal, ist aber 5 Minuten später glich die Schweiz aus. Und wie sie ausgeglichen war, schon wieder, ja, der Spieler mit der Nummer 20, wer war denn das eigentlich gewesen? Von den USA, versuchte zu verteidigen und nahm das Bein davor. Achso, Reggie Cannon war es gewesen. Problem ist aber, dass sein Abwehrversuch leider so dilettantisch war, dass er den Ball einfach schön ins linke Eck gelenkt hat, also links vom Torwart aus, und der aber so schnell gar nicht mehr reagieren konnte und dann war der Ball drin. Da hätte irgendwie mehr Einsatz zum Verteidigen sein müssen, er dreht sich auch noch halb weg dabei. Ich finde, er sah da alles andere als gut aus. Und bei der zweiten Situation hat gefühlt einfach die komplette Verteidigung der USA, das war ich glaube, roundabout in der 65. Minute. Die komplette Verteidigung der USA wusste offensichtlich plötzlich nicht mehr, wie man verteidigt. Stand so ein bisschen rum und ließ dann die Gegenspieler relativ frei im Strafraum rumstehen. Die bedanken sich natürlich und dann ist halt Gott sei Dank einfach der Ball drin. Das war nicht so gut. Auch muss man sagen, Torchancen wurden jetzt nicht wirklich genutzt. Die Schweiz beispielsweise hatte, muss man auch sagen, hatte mehr Chancen als die USA. Spricht irgendwie schon mal auch für ein schlechtes Aufbauspiel der USA. Hatte auch relativ viel Ballbesitz. Aber trotzdem hatten die USA ihre Chancen. Und die sind mal wieder nicht genutzt worden. Und du hast eigentlich ein gutes Team und irgendwie klappt es dann doch nicht so richtig. Beziehungsweise ein gutes Team in Form von, du hast ziemlich gute individuelle Spieler, aber die Zusammenmischung steht noch nicht so richtig. Oder willst du mir widersprechen?
Ich würde dir ein Stück weit widersprechen. Also erstmal, das Spiel habe ich leider auch nicht gesehen. Ich meine, Schweizer Fernseher ist bei mir leider irgendwie geoblockt an dem Tag. Warum, verstehe ich nicht. Kannst du kurz dich anschauen. Die Highlights habe ich auf alle Fälle gesehen und ich kann dir nur zustimmen, dass es so nicht sein kann. Die Chancenverwertung ist miserabel gewesen gegen die Schweiz. Hätten sie gewinnen müssen. Zugegebenermaßen, man hätte auch mal einen Matthew Hoppe bringen können, der ja seine erste Nominierung hatte für das Profiteam der USA. Zugegebenermaßen natürlich auch verdient. Aber ansonsten, im Gold Cup, wie es da laufen wird, das weiß ich nicht. Es war jetzt ein Testspiel gegen die Schweiz. Die Schweiz sehe ich bei der EM im Viertelfinale. Ist eine super Truppe. Aber ist, wie gesagt, mit USA eigentlich auf Augenhöhe. Von daher können wir gespannt sein. Noch zum Spiel. Es fand ja in St. Gallen statt. Und St. Gallen ist ja nur eine Stunde oder so von mir entfernt. Aber leider gab es da keine Tickets dafür, weil aus unerklärlichen Gründen. Nein, ich hoffe einfach, dass die USA in naher Zukunft vielleicht mal gegen irgendeinen anderen Verein in der Umgebung spielt. Oder wenn es nur das Jugendteam ist von den USA oder die Damen. Da würde ich dann sehr gerne zuschauen. Aber ging diesmal leider nicht.
Ich finde es tatsächlich ein bisschen witzig, dass die USA so in den letzten 1,5 Jahren verhältnismäßig viel in den USA, gerade so, nicht in den USA, in Europa, gerade in Westeuropa gespielt haben, wo man von Deutschland aus hätte prima hinkommen können, aber nicht konnte, weil durch die aktuelle Situation das ja immer noch so ist. Aber das ist schon ärgerlich, weil davor die Zeit war es sehr oft nicht der Fall gewesen. Und jetzt hat man dann die Chancen und hat sie doch nicht.
Und dann beschwert man sich ja, dass der Zuschauerschnitt ja nicht so gut ist. Deswegen lassen wir das lieber bleiben. Nein, bei dir war es ja gegen die Niederlande. Ja. Der Damen. Aber ja, man kann es leider nicht ändern. Man kann nur hoffen, dass jetzt in naher Zukunft tatsächlich mehr Spiele auf europäischem Boden stattfinden. Gerade auch, weil sich dazu eine Art goldene Generation ankündigt mit McKenny, mit Steffen, Hoppy und wie sie alle heißen. Gut, das habe ich nur drei Spieler genannt, zwei davon sind bis was waren Schalke. Aber ich bin da zuversichtlich. Weil warum sollte der Großteil der Spieler nach Amerika oder allgemein irgendwo hinreisen, wo es weiter weg ist? Da ist Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Spieler dann von Vereinen nicht abgestellt werden, weil es natürlich ein viel zu großer Aufwand ist und die Gefahr, dass sie einen Jetlag oder für längere Zeit oder für ein paar Tage dann eher nicht zur Verfügung stellen, ist da relativ hoch, nicht wahr?
Ja, muss man gucken. Bei einer Sache will ich aber leicht widersprechen, obwohl es nicht wirklich ein Widersprechen ist, sondern eher so ein ich sehe das kritisch oder ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich eine goldene Generation ist oder wird, einfach weil man davon schon so lange spricht. Also man spricht bestimmt schon seit 2-3 Jahren von dieser goldenen Generation der USA und dass hier jetzt so viele Talente sind und dieses Team so krass ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe bisher noch nicht so richtig die Erfolge. An den entscheidenden Punkten wird es dann halt plötzlich doch nicht und dann verliert man plötzlich doch die Spiele.
Ja, definitiv, aber wie gesagt, gerade gegen die Schweiz darfst du mal verlieren. Sag ich's einfach mal.
Weil die Schweiz so eine krasse Fußballmacht sind, gegen die jeder schon mal verloren hat?
Nein, aber ich habe ja Vorfahren aus der Schweiz, von daher sag ich's offen und ehrlich, dass man gegen die Schweiz mal verlieren darf.
Ja, nee, ich find's schwierig. Wie willst du jemals Mexiko besiegen, wenn du es nicht mehr schaffst, gegen die Schweiz zu siegen? Und ja, ich will damit überhaupt nicht die Schweiz in Abrede stellen, nur glaube ich einfach, dass die spielerische Qualität zwischen Mexiko und der Schweiz, dass da nochmal ein Unterschied ist auch. Auch wenn die Schweizer natürlich auch gute Spieler haben. Und wenn du es da schon nicht schaffst, und das ja diese goldene Generation sein soll, dann habe ich da schon ein bisschen Bauchschmerzen, ob die goldene Generation wirklich so golden ist oder ob sie eventuell, dass es zwar gute individuelle Spieler alles sind, aber zusammen sie einfach nicht so richtig matchen.
Das wird sich zeigen.
Apropos matchen, was gerade nicht so richtig matcht, ist irgendwie Gio Reyna und die US-Fußball-Nationalmannschaft. Also was heißt gerade?
Also ich bitte dich, ich gebe dir gerade die beste Überleitung mit. Die Vereine stellen dann die Spieler nicht ab und da kommst du jetzt mit Matchen. Das ist eine Kacküberleitung.
Nee, die ist schon ganz gut. Weil nämlich das Problem ist, Gio Reyna darf jetzt gerade zwar bei der Nations League mitmachen, die jetzt gerade sozusagen stattfindet. Also in dieser Woche ist das Spiel gegen Honduras, das ist das Halbfinale. Aber er darf nicht beim Gold Cup mitmachen. Was ein bisschen bitter ist, weil irgendwie der Gold Cup für die USA auch immer sehr wichtig sind eigentlich. Das ist ist natürlich ein Turnier, was einem irgendwie auch, ja, da versuchst du natürlich mit dem Titel nach Hause zu kommen, weil man natürlich auch ganz gute Chancen haben kann. Und das Problem ist so ein bisschen der Terminplan, weil der Gold Cup findet Mitte Juni bis Juli statt? Nee, im Juli bis August. Es müsste Juli bis August sein. Und zu dieser Zeit bereits die Bundesliga-Teams wieder in der Vorbereitung sind und Dortmund ihn für dieses Turnier nicht freigestellt hat. Er darf jetzt bei der Nations League mitspielen, aber er darf nicht beim Gold Cup dabei sein. Was sagst du dazu?
Wir handhaben das die anderen Bundesliga-Vereine.
Da hat man bisher nichts davon gehört, dass sie keinen abstellen würden.
Einerseits ist es natürlich kritisch, aber andererseits kann ich da tatsächlich den BVB auch ein Stück weit verstehen, weil man weiß nicht, geht zum Beispiel ein Sancho, weiß man nicht, und ein Chirena ist eigentlich sozusagen Backup von Sancho. Von daher, aber klar, es ist eine Chance für ihn, für sein Land zu spielen. Und Fakt ist, wenn es so ein Turnier ist, dann hat er halt einen Spieler für sein Land zu spielen. Ich meine, es gibt genügend Spieler, die während der Bundesliga beim Afrika Cup waren oder beim Asien Cup oder sonst irgendwo. Es gehört halt, finde ich, einfach dazu, dass halt auch Spieler während solchen Zeiten halt dementsprechend abgestellt werden. Du musst diesen Spieler halt ersetzen. Ich meine, klar, es ist immer ein gewisses Restrisiko, dass sich der Spieler verletzt. Was wir an der Stelle übrigens gar keinen Wunsch, keine Frage, aber ja.
Na gut,
da muss BVB einfach nicht so asozial sein, finde ich. Ich meine, klar, sie müssen ein bisschen selber planen, weil alles sein kann, aber es ist nicht die feine englische Art.
Verletzen kann er sich ja auch
ja.
In der Vorbereitung. Das Problem, was ich viel eher sehe, ist, geht einen Schritt weiter noch und ist allgemeiner. Es ist schon, man muss es kritisch betrachten, dass gerade europäische Teams irgendwie Rücksicht nehmen auf den Terminkalender für europäische Nationalmannschaften. Aber sobald du eben nicht Teil einer europäischen Nationalmannschaft bist, wird es dann plötzlich wieder schwierig für dich. Gerade für diejenigen, die in Osten oder die Wurzeln in einem afrikanischen Land haben oder eben auch in einem süd- oder nordamerikanischen Land, wo einfach der Terminplan nur ganz leicht verschoben ist. Es handelt sich in dem Fall um circa 2 Wochen. Dann wird dir plötzlich die Freigabe zu so einem wichtigen Turnier nicht erteilt. Wäre das jetzt umgedreht? Ein deutscher Spieler würde von beispielsweise einem Premier League Club keine Freigabe geben für die EM. Dann wäre das Geschrei aber plötzlich wieder groß. Und das finde ich dann schon schwierig, dass man sozusagen nur diesen eurozentristischen Blick auf das eigene Spiel hat, aber andere Kontinente völlig ignoriert. Und so ein junger Spieler dann darauf verzichten muss, beim Gold Cup, der den USA wirklich auch wichtig ist, nicht teilnehmen zu können, sondern halt eine blöde Vorbereitung zu machen. Klar, eine Vorbereitung ist auch wichtig, ohne Frage. Du musst natürlich neuer Trainer und du musst ihn kennenlernen, du musst seine Strategien kennenlernen. All das natürlich, ohne Frage. Aber ich find's irgendwie wahnsinnig schwierig, solchen Spielern die Teilnahme an Länderspielen zu verweigern. Da könnte man auch im Fußball mal versuchen, sich ein wenig zu modernisieren, dass man es schafft, einem Spieler die Möglichkeit zu geben, bei so einem wichtigen Turnier teilzunehmen und trotzdem irgendwie auch Teil der Vorbereitung zu sein, sodass er beispielsweise in Strategiegeschichten schon mit eingeplant wird, dass er auch da sich schon vorbereiten kann. Spielerisch bereitet er sich ja während des Turniers auch vor. Und das ist, weiß ich nicht, da muss es eigentlich auch noch andere Möglichkeiten geben. Irgendwie ist der Fußballer sehr rückschrittig.
Wie ist es mit dem Davis? Weiß man das da?
Da habe ich bisher noch nichts gelesen, also.
Okay, ja. Es ist halt wirklich interessant. Ich meine, Fakt ist, erst jetzt für Gold Cup kriegt er keine Freigabe. Wie es in 2 Jahren ausschaut, weiß ich nicht. Und ich meine, ich kann mich noch ein Stück weit an Olympia erinnern. 2016, dort wurden die Spieler auch freigegeben. Dort war sogar Neymar dabei. Und Olympia ist ja immer im August. Heißt also, die Spieler haben die komplette Vorbereitung ja verpasst, sogar die ersten Spiele. Und da finde ich es ein bisschen krumm, wenn man für ein Turnier, wo für eine Nation wirklich wichtig ist, und Fakt ist, der Gold Cup ist eigentlich das einzige Turnier, wo die USA eine nennenswerte Chance hat, statt jetzt. Und die da nicht abzustellen, finde ich, ist ein Stück weit respektlos gegenüber dem Land und gegenüber dem Spieler selbst, der die einmalige Chance hat, sag ich es einfach mal, bei einem Turnier zu spielen, oder was heißt die einmalige Chance, der die Chance hat, in den Farben seines Landes oder für sein Land zu spielen und das Ding womöglich mit nach Hause zu bringen.
Zumal es ja auch noch in den USA stattfindet.
Eben, es kommt dazu, es ist der Heim-Gold Cup, wenn man es nennen darf. Das ist eine einmalige Chance, um die Spieler zu nehmen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es mit dem Hobby, wie es mit dem Sextefen, wie es sie alle heißen, ausschaut, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, die Vereine machen da nicht so ein Theater wie der BVB.
Ja. Durchaus möglich.
Aber ansonsten, hast du noch was zu Nationalteam?
Nö, erstmal nicht.
Nicht? Gut, ich auch nicht. Schreibt mir eure Meinung gerne dazu in die Kommentare oder allgemein auf Twitter. Würde es natürlich auch interessieren, wie ihr das seht. Vielleicht sagt ihr, der BVB hat komplett recht. Wissen wir ja nicht. Wir machen kurz das Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück. Wir haben ein kurzes Päuschen gemacht bei unserem MLS-Podcast und sind jetzt wieder für euch da. Vincent, ja, von ihm fehlt bislang weiterhin jede Spur. Ist egal.
Ich hörte, dass er Gio Reyna abholen will und in die USA verschleppen will und dann aufpasst, bis der Gold Cup vorbei ist, dass er ihn dann erst wieder gehen lässt.
Der bricht sich doch davor wieder die Hand, dann kann ich fliegen. Spaß beiseite. Reden wir mal ein bisschen über den Letztplatzierten aus der Western Conference, Dallas.
Der FC Dallas.
Der FC Dallas. Werden sie von Osten abgelöst oder nicht? Ja oder nein? Stimmt ab. Ja. Nein, Spaß, es geht nicht um Austin, auch nicht um Houston. Die sind diesmal ganz unschuldig. Das Dallas bislang, letztes, klar, es sind bislang nur ein paar Spiele gespielt, ist aber ein Stück weit Eigenverschulden. Nicht wahr, Anne?
Genau, so würde ich es auch sehen. Dallas hat aktuell nach 7 Spielen haben sie 6 Punkte. Die 6 Punkte haben sie aber nicht, weil sie 2 Spiele gewonnen haben, sondern sie haben ein Spiel gewonnen. Und dann der Rest war halt entweder Niederlage oder Unentschieden. Und was mir eigentlich schon seit Beginn der letzten Saison stark auffällt, ist, dass irgendwie etwas fehlt bei Dallas. Etwas, was in den Jahren zuvor immer sehr, sehr stark war und was sie so besonders gemacht hat. Nämlich die jungen, quirligen Spieler, die ihre erste oder zweite Saison haben, die noch wahnsinnig viel lernen müssen natürlich, aber die halt schon sehr, sehr hohes Potenzial haben. Und genau die sind jetzt gerade nicht so richtig viel dabei. Also klar, ein Pepi ist noch mit dabei, der spielt auch durchaus guten Fußball. Zumindest in der letzten Saison hat er natürlich überzeugt. Ein Paxton Pomyke auch, ja. Aber auch da habe ich den Eindruck, da ist so ein bisschen, der Faden ist so ein bisschen verloren gegangen. Was aber bei Dallas, finde ich, sehr stark auffällt, ist, dass die anderen richtig guten jungen Spieler aus der Jugendakademie es oftmals gar nicht mehr in den Profikader schaffen, sondern viel früher schon nach Europa gehen. Und irgendwie Dallas gerade so ein bisschen an seiner eigenen Jugendarbeit scheitert, weil sie so gute Jugendarbeit machen, haben sie einfach Jugendspieler oder junge Spieler, die so wahnsinnig gut sind, dass sie halt schon so früh nach Europa gehen und da ihre Chancen versuchen. Aber Dallas halt davon nicht profitiert. Klar, vielleicht durch kleinere Ablösesummen oder ähnliches, aber auf Dauer profitierst du nicht davon. Und jetzt sieht man es gerade auch, als letzter Platz in der Eastern Conference, da fehlt irgendwie was. Oder was würdest du dazu sagen, Daniel?
Ja, du hast eigentlich mit der Aussage den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Problem bei Dallas ist, die sind halt einfach nicht jung zu gut. Und das spiegelt halt eben, wie er schon sagt, ist dann das jeweilige Niveau von den Spielern, die halt rauskommen. Und es ist halt eben nicht so ein gutes Niveau. Aber klar, wenn es denn übel, ich meine, wenn die Spieler sehen, sie haben das Potenzial, um Profifußballer zu werden in Europa, dann wechseln natürlich. Ich meine, McKenny, Richards ist es, glaube ich, auch.
Ja.
Der aus der Jugend von Dallas gekommen ist und viele weitere Spieler. Ich meine, die wären dumm, dieses Angebot nicht anzunehmen. Aber was für Dallas, wenn sie letztes sind in der MLS? Klar, in der Jugend vielleicht viele Kooperationspartner oder viele weitere Jugendspieler, die halt nicht zu den Sounders gehen, sondern lieber zu Dallas, weil Dallas halt von Namen hat. Keine Frage, aber ja, was bringt es dann am Ende des Tages, wenn deine Spieler kurz vor der MLS wechseln? Du kriegst vielleicht einen 6-stelligen Betrag. Da freut sich dein Owner vielleicht, weil er ein bisschen Geld einnimmt, aber alles andere macht keinen Sinn. Und die Spieler, die du eben rausbekommst, die haben halt ein gutes Niveau, aber nicht das Niveau, was ein adäquater MLS-Spieler hat. Das sag ich jetzt einfach mal. Ich meine, wie du schon sagst, ein Ricardo Pepi, ist ja bei Dallas ein Pomikal.
Ja.
Ist auch noch bei Dallas sein?
Der ist bei Dallas, genau.
Es sind halt so Spieler, von denen hat man sich viel versprochen, aber da merkt man so langsam, dass es ja, vielleicht doch nicht ganz so doll wird. Also jetzt gerade beim Pomikal und Peppi ist da noch einiges jünger. Von daher wird sich zeigen. Aber Stand jetzt kann man jetzt nicht sagen, ja gut, alles, ihr müsst schlechter Wirtschaft oder schlechter arbeiten. Das ist dann auch schlecht für die USA am Ende, weil je mehr gute Spieler du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch bei einem großen Spiel gut abschneidest. Keine Frage. Schwierig.
Was ich halt schon länger kritisch beobachte, ist diese Kooperation zwischen Bayern und Dallas. An sich ist das natürlich, also für die jungen Spieler ist es klar eine super Gelegenheit. Sie kommen zum großen FC Bayern München, können da mittrainieren, sind dann teilweise halt trainieren da in der Jugendabteilung mit oder gar im Profiteam oder in der zweiten Mannschaft. Das ist an sich ja ganz cool. Problem ist aber halt, dass Bayern sich so ein bisschen die Rosinen rauspicken kann. Man holt sich dann halt die wirklich interessanten, richtig guten Spieler, wo man schon direkt sieht, oh, das ist, der ist vielleicht schon ein ganz kleines bisschen mehr als so ein Rohdiamant. Und kann dann halt mit dem arbeiten. Die paar anderen, die man zum Probetraining da hatte, die hatten halt zwei coole Wochen, fliegen dann wieder zurück und dann war es das so ein bisschen. Was ich halt irgendwie schade finde, ist, zumindest bekommt man nichts davon mit, ist, dass es immer auch mal Richtung Dallas geht. Also, dass Dallas beispielsweise mal ein paar Spieler von Bayern bekommt, die zum Beispiel gerade in der zweiten Mannschaft sind und wo man eigentlich schon weiß, die haben Potenzial, die können Fußball spielen, die können auch auf Profiniveau guten Fußball spielen. Warum gibt man ihnen nicht mal ein Jahr die Gelegenheit, in der MLS zu spielen, wenn sie beispielsweise körperlich vielleicht noch gar nicht so weit sind, dass sie einfach ein Jahr lang so ein bisschen körperlicher noch fit gemacht werden, ein bisschen stabiler, kräftiger. Und die Physis noch mal ein bisschen mehr ausgebaut wird. Gerade dafür wäre die MLS halt so wahnsinnig gut. Das passiert leider nicht so richtig, sondern es ist halt immer ein sehr einseitiger Verkehr. Klar, sicherlich wird die Kooperation auch dahin gehen, dass man sich trainertechnisch austauscht, dass man Trainingsmethoden untereinander vergleicht und austauscht. Alles super gut. Ich finde es halt nur schwierig, wirklich, wenn man sich dann da die Rosinen rauspickt, die guten Spieler bei sich behält. Und bei dem Rest muss man dann halt irgendwie immer sehen, wie es weitergeht im Prinzip. Thomas Richards zum Beispiel ist so ein Fall. Perspektivisch eigentlich ein ziemlich interessanter junger Spieler, der auch bei Bayern gar nicht so kurz war. Also er war schon doch relativ lange, dafür mehrere Monate. Jetzt ist er gerade wieder bei Dallas. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so richtig viel hat ihm dieser Austausch nicht geholfen. Sondern ich persönlich habe eher den Eindruck, dass dieser Austausch ihm eher noch so ein bisschen geschadet hat. Weil man jetzt manchmal den Eindruck bekommt, dass er an sich selbst viel mehr zweifelt als früher. Früher hätte er dann einfach viel eher mal den Ball abgezogen. Macht er jetzt irgendwie weniger, finde ich. Aber das ist halt, ich finde es sehr schade, wenn dadurch Talente verloren gehen. Oder wenn halt Talente plötzlich in der U19 bei Bayern rumdümpeln, anstatt einfach in dem Jahr schon mal MLS zu spielen, indem man schon mal Profi-Erfahrung sammelt. Justin Shi beispielsweise ist da so ein Fall. Da hat man dann aus irgendeiner Ecke noch irgendwie eine deutsche Nationalität gefunden, irgendwelche deutschen Wurzeln, und hat den Jungen, der in Texas geboren wurde, dann halt zu Bayern geschickt, jetzt später in der U19. Klar, also vielleicht entwickelt sich da was Gutes raus und er spielt dann irgendwann ewig bei Bayern. Aber manchmal ist halt der Schritt einfach in die MLS, für kurze Zeit zumindest, finde ich, der bessere. Weil du die Physis auf jeden Fall bekommst. Das Spielverständnis, klar, das kannst du bei Bayern dann bekommen.
Aber war Richards nicht ausgehend an die TSG?
Achso, nee, ich rede von Roberts. Hatte ich Richards gesagt? Nee, also Thomas Roberts war ja bei Bayern gar nicht so kurz. Warte, ich prüfe das nochmal. Also er hat ja ziemlich lange dort mittrainiert. Aber irgendwie so richtig zur Verpflichtung ist es leider nicht gekommen. Und jetzt ist er halt wieder bei Dallas. Hat zwischenzeitlich dann auch bei der Zweitmannschaft von Dallas gespielt, in der, was spielen die, USL 1? Ja, USL 1 müsste es sein. Ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht überzeugt davon. Und ich bin wirklich kein Bayern-Hater, aber diese Konstellation ich sehe einfach zu viele Beispiele, wo ich den Eindruck habe, dass das jetzt nicht viel geholfen hat.
Es ist halt, es ist ein LZ von Bayern, dass da einiges nicht korrekt läuft, wissen wir. Also ja, nicht nur jetzt gerade die Sache oder der Umgang mit Dallas, wie du es dann sagtest, es ist viel zu einseitig, es darf so nicht sein, sondern da gibt es einige mehr Sachen, die da relativ krumm sind und die Profivereine, ich weiß nicht, ob sie das denken, aber ich bin der festen Meinung, sie haben eine Monopolstellung, in Anführungszeichen, und können deswegen bei Vereinen außerhalb von Europa machen, was sie wollen. Weil, warum der Spieler hinschicken? Ich meine, hey, ihr kriegt dadurch Aufmerksamkeit, ihr habt eine Kooperation mit uns. Wie, ihr wollt Spieler haben? Nee, da beenden wir die halt. Und uns halt von Austin, Jugendspieler. Der wechselt die Spieler zu Austin. Jetzt mal so nach dem Motto. Ich weiß, ob sie das denken, weiß ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
Ich habe ja auch wirklich nichts gegen eine Kooperation, gerade zwischen einem amerikanischen und einem europäischen Team. Es ist halt nur, der Austausch muss halt da sein. Du musst irgendwie, es ist so ein beiderseitiges Verständnis irgendwie, was da sein müsste. Und das fehlt meiner Meinung nach irgendwie aktuell. Und was ich auch ein bisschen kritisch beobachte, ist einfach, dass viele Bundesliga-Teams, das ist jetzt nicht nur Bayern, mittlerweile sehr stark im amerikanischen Raum vor sich hin gerast, was ja auch an sich normal ist und an sich ist es ja auch okay, aber schon sehr oft merkt man dann, dass irgendwie ja Spieler schon sehr, sehr früh aus den USA rausgeholt werden, nach Europa gebracht werden und man sie dann da in die Nachwuchsleistungszentren steckt, was an sich ja auch okay ist. Nur ich finde es ein bisschen schwierig, dass man die MLS so stark ignoriert, obwohl ich glaube, dass gerade da du junge Spieler sehr gut ausbilden kannst. Du gibst ihnen eine taktische Schulung, das kann ja über die europäischen Teams stattfinden, und lässt sie noch ein Jahr MLS spielen, damit sie wenigstens ein Jahr Profi-Erfahrung schon mal machen, damit sie die Physis haben. Und dann holst du sie zu dir und guckst mal, was am Ende, wie es funktioniert. Bei beispielsweise einem Tyler Adams hat das hervorragend funktioniert, finde ich.
Die haben auch keine Kooperation, das ist das Tochterunternehmen. Ja. Also jetzt nichts gegen dein Team, aber es ist ja leider so, dass bei Red Bull, also was heißt leider, dass diese Kooperation, die haben, die ist an sich ziemlich genial, weil sie haben in verschiedenen Kontinenten und verschiedenen Ländern einfach Teams. Und von daher kannst du da viel besser kommunizieren. Dass das Spieler für weniger Geld zu wechseln, ist ja.
Aber darum geht es mir überhaupt nicht, sondern was, und das macht, das muss man halt sagen, das macht Red Bull tatsächlich ziemlich gut. Man kann selbstverständlich auch kritisieren, dass beispielsweise Salzburg und auch New York einfach nur Farmteams für Leipzig sind, ohne Frage. Was sie aber tatsächlich gut machen innerhalb der Red Bull-Familie, ist der Punkt, wie Informationen und wie Spielweisen ausgetauscht werden. Dass du in jedem Club vor Ort hast du eine ähnliche Spielart, wie gespielt wird. Die Trainer tauschen sich untereinander aus. Du hast beispielsweise regelmäßig, als Jesse Marsch noch Trainer von den New York Red Bulls war der regelmäßig in Leipzig, hat dort Schulungen gemacht. Und nicht unbedingt nur, weil er mal in Leipzig hätte Trainer werden sollen oder so, sondern einfach, weil es völlig normal ist, dass man sich untereinander austauscht. Auch Mike Petke davor war vorher schon in Leipzig. Und auch ein Tyler Adams war schon, ich glaube, anderthalb Jahre, bevor er überhaupt aufkam, dass er zu Leipzig wechseln könnte, war er schon mal zum Probetraining und zu einer Art kleinem Austausch für die trainingsfreie Zeit in den USA. War er in Leipzig und hat dort schon mal mittrainiert. Da haben sie natürlich sein Talent noch mal näher vor Ort gesehen. Und er konnte aber auch dort schon was mitnehmen, ist dann aber wieder zurück in die USA und hat noch ein bisschen in den USA gespielt. Das, finde ich, ist einfach ein guter Weg auch, dass du quasi das, was man an der MLS immer so oft kritisiert, dass das Taktische dort nicht so stattfindet. Das kann ich nachvollziehen, dass das für europäische Teams dann schwer ist, junge Spieler sozusagen an dem Punkt nicht ausbilden zu können. Dass du sie taktisch einfach schon ausbildest, soweit du das kannst, wenn sie ja im Prinzip nicht bei dir sind. Aber dass du sie physisch einfach nochmal ein bisschen wachsen lässt. Und dass sie halt natürlich auch ihre Erfahrungen sammeln. Und Erfahrungen kannst du unter Bedingungen, die in den USA nun mal herrschen, sehr, sehr gut sammeln. Lange Auswärtsfahrten, völlig unterschiedliche klimatische Bedingungen. Das ist, also für einen Spieler der USA würde ich fast sagen, ist es leichter, den Unterschied zwischen in dem einen Land, wo ich gerade gespielt habe, hat's gerade noch geschneit und jetzt muss ich nach, keine Ahnung, Saudi-Arabien fliegen, weil da irgendein komisches Turnier wieder ist. Die können es vielleicht sogar noch besser verkraften oder damit umgehen, weil sie es einfach in jungen Jahren schon trainiert haben.
Ja, definitiv hat Schiller dazu dieser Austausch bei den oder bei der Red Bull Family, sag ich einfach mal, der ist grandios, definitiv. Ich meine, ein Stück weit ist man da natürlich auch neidisch, weil man das selber nicht hat, diesen Austausch mit so vielen Vereinen, der ja auch gerade essentiell wichtig ist, um die jeweiligen Spieler in diesem jeweiligen Land, USA, Brasilien, Österreich und so weiter, zu fördern. Und das macht sie ja auch. Ich meine, klar, man kann sich ja darüber streiten, ob Spieler für 10 Millionen wechseln, die einen Wert von 25 haben, keine Frage, aber letzten Endes regnet sich über die Ablösesumme auf, dann zahlt ein Verein weniger, dann ist das auch nicht recht. Von daher ist es relativ komisch. Um zurück auf Dallas und FC Bayern zu kommen. Ob da in Zukunft was kommt, weiß ich nicht. Natürlich muss Dallas weiterhin gute Jugendarbeit machen, auch wenn es auf Kosten der eigenen Leistung ist, weil letzten Endes ist eine gute Jugend eigentlich das A und O. Und das wird irgendwann Früchte tragen. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht auch nicht in 2-3 Jahren, aber in naher Zukunft bin ich da sehr optimistisch, so 5-6 Jahre, dass sie da, wenn die weiterhin so eine gute Jugend haben, dauerhaft eigentlich ein gutes Team werden können in der MLS.
Auf jeden Fall. Also sie waren ja auch die Jahre davor ein gutes Team. Von daher bin ich jetzt gerade so ein bisschen, ich würde nicht sagen erschrocken, aber es macht mich schon ein bisschen traurig, wie es aktuell um Dallas steht, also seit anderthalb Jahren. Und da muss man definitiv wieder auf die Beine zurückkommen. Wollen wir übrigens ganz kurz noch über das Team sprechen, von dem ich vermute, dass es als allererstes den Trainer entlassen wird? Oder willst du ein Päuschen machen?
Selben Team. Mach keine Pause, wir ziehen durch. Reden wir hier vom Team aus dem Osten oder aus dem Westen?
Aus der Eastern Conference.
Aus der Eastern Conference, wer könnte das sein? Ist es vielleicht der... Boah, wie heißt es? Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Sag, wir reden hier vom gleichen.
Sagt das Team?
Vom ja, sind sie.
Nee. Ich sage voraus, das erste Team, was in dieser Saison seinen Trainer entlassen wird, ist Toronto mit Chris Amos. Ich habe nämlich so den Eindruck, dass man auch innerhalb von Toronto, nicht nur die Fans, sondern auch bei Toronto selbst, mittlerweile sehr, sehr unglücklich ist mit ihm, weil er anscheinend doch Fehlentscheidungen trifft, also Entscheidungen, wo zumindest man vor Ort der Meinung ist, dass es falsche Entscheidungen sind, die so langsam so ein bisschen ins Gewicht fallen und da nach und nach schwierige Situationen eintreten, die nicht sein sollen. Aktuell ist Toronto in der Eastern Conference auf dem drittletzten Platz, das heißt auf dem 12. Platz. Hinter ihnen ist nur noch Chicago und Cincinnati. Und, sie haben, also, von 5 Spielen haben sie 3 verloren und 2 gewonnen. Wer war denn das? Ich glaube, Jose Altidore. Der dürfte beispielsweise so gar nicht gut auf Chris Amos zu sprechen sein.
Ja gut, er ist Stürmer. Das ist sein Kryptonit.
Ja, stimmt auch wieder. Weil er aus dem Profiteam sozusagen rausgenommen wurde. Er darf nicht mehr mit diesem trainieren. Offensichtlich, weil es zwischen Trainer und Spieler dort so einige Differenzen gab. Man weiß natürlich nicht, was vorgefallen ist. Und auch Altidore ist jetzt kein Sohn des Schweigens. Der kann durchaus auch der äußert auch manchmal seine Meinung und kann auch mal ungehaltener sein. Aber er war zuletzt nicht mit dabei. Und auch so bei anderen Entscheidungen, wie der Kader aufgestellt wird, scheint man sich da in Toronto langsam uneins zu sein. Deswegen bin ich davon überzeugt, Chris Amos wird der erste Trainer sein. Und du glaubst, der Cincy-Trainer?
Jetzt, wo du es so sagst, klingt es eigentlich einleuchten. Ich bin gespannt, aber Bei Cincy weiß ich nicht. Ich meine, die Frage ist, was sind die Erwartungen, was ist die Realität? Und bei Cincy ist die Erwartung bei 4 Punkten aus 6 Spielen. Ja, wird sich zeigen. Aber ja, ich weiß es nicht. Was anderes. Es gibt ja noch 2 Teams, die ungeschlagen sind. Zum einen die Sounders und zum anderen Nashville. Wobei Nashville, bei allem Respekt gegenüber Nashville, aber Nashville aufzulisten ist eine pure Beleidigung.
Finde ich gar nicht, weil Nashville
5 unentschieden. 5!
Ja, na klar, aber Nashville, das muss man auch anerkennen, ist A, noch nicht so lange in der Liga und B, hat Nashville einfach ziemlich clever einen Kader zusammengestellt, der eben nicht aus diesen Superstars besteht, sondern der aus einer Gruppe besteht, die offensichtlich sehr, sehr gut zusammenpasst und die ein solides Geflechte gebaut haben. Sie sind aktuell ja nur in Anführungsstrichen 7. in der Eastern Conference, klar, durch die 850 Unentschieden, die sie da haben. Aber also es läuft auf jeden Fall besser für sie als bei so manch anderem Team. Ich glaube, Cincy wäre sehr froh über 5 Unentschieden.
Das stimmt natürlich. Aber ja, welches Team wird als erstes scheitern? Oder ist sozusagen Last Man Standing? Sounders oder Nashville?
Nashville spielt sein nächstes Spiel in der Red Bull Arena. Von daher sage ich voraus, Nashville wird als erstes von beiden Teams scheitern. Also im Vergleich zu den Sounders.
Gewagte These. Die Sounders müssen aber nach Carson. Schwierig.
Es wäre schon witzig, wenn beide am selben Wochenende verlieren.
Es wäre dann aber auf alle Fälle egal, weil ihr spielt direkt als erstes gegen Nashville. Von daher.
Wenn ich jetzt mit meiner These falsch liege, dann tut es mir auch nochmal doppelt weh. Das kann ich garantieren.
Nein, wer weiß, vielleicht noch beides ist am Ende noch übrig. Ja, nee, jetzt kommt es mal aufeinandertreffen. Ja, geht es halt unterschiedlich aus. Nein, ich meine, also wie gesagt, ich habe gerade gesagt, dass es in Anführungszeichen eine Beleidigung sei, aber ich finde es relativ witzig, so mit 5 Unentschieden. Klar, du hast dich verloren, von daher. Aber die Frage ist, wie viel sie sich davon kaufen können, wenn sie 7. sind und es 6 Teams gibt, die mindestens ein Spiel verloren haben und vor denen stehen.
Aber mit Platz 7 in der Eastern Conference bist du in den Playoffs. Und wenn du dich mit 150 Unentschieden in die Playoffs holst, dann kannst du immer noch Meister werden.
Warum denn nicht? Ich würde es ihm gönnen. Das hat Portugal auch geschafft, 2016 nur mit Unentschieden die Gruppe überstehen.
Es ist halt wie in der Schule. Du musst die 11. Klasse nur überstehen. Mit welcher Note ist scheißegal. Hauptsache, du wirst versetzt. Und genau so verfährt Nashville offensichtlich.
Definitiv.
Übrigens zum Thema Trainer fällt mir gerade ein. Wenn Toronto dann als erstes Team seinen Trainer entlässt, hätte ich direkt einen Nachfolgetrainer, den sie nutzen können. Nämlich Jermaine Jones, der mittlerweile für dieses Jahr sämtliche Trainerlizenzen, die man aktuell braucht, absolviert hat. Unter anderem Youth Soccer B-Lizenz, die UEFA A- und B-Lizenz sowie die Pro-Lizenz. Und damit könnte er rein theoretisch MLS-Trainer werden. Und das scheint auch ein Ziel von ihm zu sein. Also welches Team auch immer seinen Trainer entlässt, Jermaine ist zur Stelle.
Ich nehme ihn mit Handkuss.
Ich
nicht. So einen Trainer brauchst du, der einfach eine geile Mentalität hat und wenn es sein muss, den einzelnen Spielern Schuhe ausschaut.
Wenn es sein muss, der...
Also ich rede jetzt von natürlich von meinem Schalke, der war ja lange Zeit auf Schalke. Ich schätze ihn auch sehr als Spieler damals. Gut, später kam sich drüber streiten, wie sympathisch er war, aber ja, ich weiß, dass Anne nicht so gut auf ihn zu sprechen kommt.
Ja, gab da so ein gewisses Spiel. Aber Jermaine Jones ist der Trainer, der dann bei einem Spiel seines Teams, was gerade nicht so gut läuft, selbst auf den Platz geht und den Gegner richtig umflext.
Er macht Spielertrainer, wechselt sich ein, holt die gelbe Karte, wechselt sich aus.
Das wäre cool.
Was anderes, was auch noch wichtig anzusprechen ist, im Juni. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, dass Twitter oder komplett Social Media von vielen Regenbogen heimgesucht wurde, was eine ziemlich coole Aktion ist. Und dahinter steckt der Pride Month. Also sozusagen im Monat, in dem auf die LGBTQ-Community aufmerksam gemacht wird. Ich finde es, wie gesagt, relativ cool. Sowas ist enorm wichtig, dass leider immer noch Menschen, in Anführungszeichen, ich will es nicht als Menschen betiteln, weil es einfach unmenschlich ist, gibt, die das nicht tolerieren und im Gegenteil, die der Meinung sind, dass man die ins Gefängnis steckt, dass man die heilen muss, wenn nicht sogar hinrichten muss. Von daher finde ich die Aktion ziemlich klasse. Es gibt sogar Aufwärmschutz auf der Homepage des MLS-Stores zu kaufen. Ich glaube für $60. Kann man die erwerben. Sehen relativ schick aus. Klar, jedes Team hat das gleiche Aufwärmschutz. Aber ja, ich finde es cool, da, wie gesagt, die Botschaft dahinter auch wichtig ist.
Und das gehört ja zur MLS absolut selbstverständlich mit dazu. Das machen sie jedes Jahr, dass sie ein Pride-Jersey rausbringen oder ein Aufwärmshirt, je nachdem, dass sie mindestens die Pride Week immer feiern. Und sowieso, die Pride Week findet dann immer innerhalb des Junis statt. Und der ganze Monat steht natürlich unter dem Motto. Was in diesem Jahr jetzt natürlich auch wieder gemacht wurde, was auch jedes Jahr stattfindet, sind die Parley-Jerseys. Das sind Trikots, die hergestellt werden aus Müll, den man aus den Ozeanen gefischt hat. Und auch diese kann man dann immer käuflich erwerben. Und die MLS zeigt damit eigentlich so, wie es irgendwie ganz selbstverständlich ist für US-Ligen, zeigt viel Community-Arbeit und zeigt da auch den guten Willen zu verschiedenen Themen. Das fehlt leider so ein bisschen stark in der Bundesliga oder in anderen europäischen Ligen, die da deutlich weniger Rücksicht nehmen.
Existent.
Ja.
Ich meine, ich habe mal geschaut, es hat fast kein Verein in der Bundesliga irgendwie ein Post oder so zu diesem Pride Month gemacht. Kein Bundesliga-Verein, zumindest auf Twitter und auf Instagram, von denen ich geschaut habe. Ihr dürft mich gerne korrigieren. Bayern München US, der Twitter-Account, hat es gepostet, aber die Kommentare, die ausgeblendet waren, nee, ich will darüber nicht reden, weil wie gesagt, es ist dieses so Unmenschliche. Aber wie du es schon sagtest, gerade die Pride Week, die Parley-Jerseys, die aus Ozeanmüll sind, nicht zu verwechseln mit den Trikots von Cincinnati, die spielen nämlich in jedem Trikotmüll.
Wow.
Ja, sorry, liebe Fans von Cincy, der Joke kommt jetzt aufs Neue. Ich weiß, ich will nicht nächstes Jahr nehmen, aber ja.
Hoffentlich mal die Sounders.
Also, vielleicht nein. Also, für den Geldbeutel tut's einem weh. Ich habe tatsächlich das Pride Jersey, oder wir haben das Pride Jersey von 2019. Ich weiß nicht, ob wir beide LAFC haben.
Ja.
Ja, wir beide haben den LAFC dieses Jahr. Wie gesagt, dürft ihr gerne zuschlagen. Die Trikots sind auch verfügbar. Aber ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr. Hast du noch was, Anne?
Nö, ich habe nichts. Die MLS macht ja gerade Länderspielpause. Direkt. Dementsprechend geht's erst nächstes Wochenende, also nicht das kommende, sondern das darauf folgende Wochenende wieder weiter.
Aber habe ich Zeit zu lernen. Nee, also wie gesagt, dann war es eigentlich für heute soweit. Ihr könnt uns wie immer Feedback geben auf Twitter MLS Supporters Germany und US Soccer News. Auf Facebook heißen wir auch US Soccer News. Und auf Instagram existieren wir auch unter dem Account MLS Supporters Germany. Ihr könnt uns gerne auf iTunes mit Sternen bewerten. Auf Spotify könnt ihr uns gerne folgen, das wird die Reichweite erhöhen. Was natürlich auch sehr nett wäre. Ansonsten war es das eigentlich. Bleibt gesund. Habt eine schöne Woche. Genießt das Wetter. Und wir hören uns dann bei der 92. Folge des MLS-Podcasts wieder. Bis dahin. Bye, bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.